Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, aus väterlicher Liebe hast du deinen Sohn Jesus Christus nicht verschont, sondern ihn an das Kreuz und in den Tod dahingegeben. Wir bitten dich, gib deinen Geist in unsere Herzen, dass wir durch diese Gnade getröstet werden, uns vor Sünden hüten, geduldig tragen, was du uns auflegst, und mit dir ewig leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Gemeinde, schon seit unvordenklichen Zeiten liest die Kirche am Beginn der Fastenzeit dieses heilige Evangelium, was wir soeben gehört haben. Die Versuchungsgeschichte aus dem Matthäusevangelium. Doch wenn wir bedenken, dass circa 3 Jahre zwischen der Versuchung Jesu und seinem Leiden liegen, möchte man fragen, hat beides denn überhaupt miteinander zu tun? Nun, es hat sehr viel miteinander zu tun, denn hier in der Wüste entscheidet sich, ob es einmal einen Karfreitag geben wird oder nicht, ob es einmal den Erlösungstag, den ganz, ganz, ganz großen Versöhnungstag, den Yom Kippur Christi, geben wird für die uns Menschen, uns gefallene, von Gott getrennte Menschen geben wird oder nicht. Hier nämlich in der Wüste zeigt sich, was für ein Messias dieser ewige Mensch gewordene Gottessohn sein will. Jesus Christus hat eines auch lernen müssen. Er, der alles wusste und konnte. Was musste Jesus lernen? Was gab's im Himmel nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit? Antwort: Leiden. Im Himmel gibt's kein Leiden. Da werden alle Tränen abgewischt. Im Himmel gibt es nur noch die alles überfließenden Liebe und den unaufhörlichen Lobgesang vor dem Thron des Lammes. Da gibt es kein Leiden. Leiden hat erst Jesus hier lernen müssen, erfahren müssen, um was zu lernen, wie es im Hebräerbrief steht, durch Leiden den Gehorsam zu lernen. Und genau deshalb führt ihn der Geist Gottes auch in die Wüste, damit er hier Gehorsam lernt. Und da wird es sich erweisen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. In der Wüste der Anfechtung erweist sich auch, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ob er ein Messias sein wollte nach dem Herzen der Menschen, durchaus vielleicht mit guten Ideen, die Menschheit zu retten, oder ob er ein Messias sein wollte, der am Kreuz endet, ob ein umjubelter jüdischer Volksheld oder einer, der vor den Augen der Welt das größte Scheitern, die Schmach des größten Scheiterns auf sich nimmt. Wir wissen, Gott sei Dank, Jesus hat sich für den Weg des Verzichts und des Gehorsams entschieden. Denn es war nicht ausgemacht. Denn Jesus hatte nicht nur einen göttlichen Willen, sondern auch einen menschlichen Willen. Und auch der musste mit dem göttlichen Willen in Übereinstimmung gebracht werden. Wie auch wir beten im heiligen Vater unser, dein Wille geschehe. Da versuchen wir unseren oft nicht den Geboten, dem Wünschen und der Freude Gottes entsprechenden Willen und unserem Tun irgendwie kongruent in Beziehung zum göttlichen Willen zu bringen. Ja, er ist nicht vor dem Versucher in die Knie gegangen, der ihm so viel versprochen hat. Ursache genug für uns nun gern und fröhlich anbetend vor ihm, unserem Heiland, in die Knie zu gehen und zu sprechen: Gelobt sei unser Herr Jesus Christus, der allen Versuchungen des Bösen siegreich widerstanden hat. Das könnt ihr sagen, wenn ihr in Anfechtung seid, vielleicht nachts mal aufwacht. Mir geht das immer so, ich wache oft nachts auf, heute war es 1.26 Uhr. Aber da liege ich nicht herum und verzage, sondern ich bete dann. Vielleicht so einen kurzen Vers. Gelobt seist du, mein Heiland, dass du dem Bösen widerstanden hast und dass ich mit dir leben darf. Das kann man schön wiederholen, so mache ich das, an einen Menschen denken, im Gebet und dann schläft man wieder ein. Boah, hat eh früh noch geklingelt, aber es waren noch ein paar Stündchen. Ja, so, dann schauen wir uns mal das Heilige Evangelium an. Erstens, wie schwer waren die Versuchungen des Satans hier? Als Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Klar, verständlich, wir würden es nicht so lange schaffen. Ich habe es mal probiert. Ich habe es fast 40 Tage geschafft, habe 15 Kilo abgenommen. Glaubt man nicht, wenn man mich hier stehen sieht. Ist schnell wieder drauf, Jojo-Effekt. Aber ich weiß, habe erfahren, was das für Kämpfe sind. Könnte ich heute nie. Wenn man jung ist und frisch bekehrt zum Herrn, dann macht man auch mal sowas. Heute würde ich es nie und nimmer mehr schaffen. Das ist ganz schön hart. Ja, der Teufel ist ein ganz schlauer, auch heute noch. Der größte Sieg des Teufels ist es, nach Martin Luther, ihn nicht mehr am Werk zu sehen. Gibt es sogar katholische, also römisch-katholische Theologen, die sagen, Teufel gibt es nicht, ist abgeschafft. Das sagt der Teufel, hurra. Er ist auch heute noch am Werk. Und er ist sichtbarer denn je in seinen Werken, in seinen bösen Werken. Ja, also der Teufel sucht sich auch immer die günstigste Gelegenheit aus, wenn du schwach bist. Wenn keiner zuguckt, das Handy in der Hand, na gucken wir mal TikTok, was kommt denn da alles? Und dann, klar, ja, ja, einer lacht schon. na und da bist du ganz, ganz schnell, guckst du das noch und das noch an und plötzlich überprüft das manchmal, na guck, ach, guck mal an, eine Stunde wieder darum gebracht. Na? Oder was guckst du dir da an? Na? Und da, wenn du schwach bist, keine Lust hast, gelangweilt bist, und dann kommt er, guck dir das doch noch an. Na? Heimtückisch ist der Teufel. Nicht? Und er ist am Werk, auch heute noch. Bei uns allen, ich möchte hier keinen, bei uns allen. Er weiß um unsere Schwächen und er packt uns genau dort. Und bei Jesus war es so, klar, 40 Tage, der Magen meldet sich, der hat sich schon vorher gemeldet. Wahrscheinlich schon nach 3 oder 4 Tagen. Und der irdische Lebenstrieb erwacht mit einer unwiderstehlichen Gewalt. Aber in dieser Wüstensteingegend gibt es nichts zu beißen. Und eben in diesem Augenblick, da tritt er hinzu, der Teufel, der Satan, der Diabolos. Nicht eine innere, versuchliche Stimme im Herzen Jesu irgendwie. Naja, der Versuch ist irgendwie so eine Sache in uns oder was. Nein, denn aus Jesu Herzen kommen keine bösen Gedanken. Sondern er tritt von außen an ihn heran und spricht mit schmeichlerischem und ganz bezauberndem Ton. Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und das ist in der Situation natürlich eine ungeheure Versuchung, endlich wieder was essen. Der Teufel kommt sozusagen als wohlmeinender Ratgeber, als einer, der wirklich Mitleid zu haben scheint mit der Not Jesu. Spielt sich als guter Freund auf und erinnert ihn daran, dass er doch Gottes Sohn sei, also allmächtig. Also irgendwie gibt er hier auch noch ein Bekenntnis ab. Schon geschickt. Du bist doch Gottes Sohn. Aber er glaubt nicht an ihn. Er will ihn nur auf die schiefe Bahn führen. Und genau darin liegt die Gefahr. Denn was will er mit dieser Schmeichelei erreichen? Doch nur dies, dass Jesus die im Inner wohnende Kraft Gottes zu seinem Vorteil nutzen soll, nämlich zur Erhaltung seines Lebens. Soll was essen und trinken, sich gut sein lassen. Wir denken na, vielleicht, naja, das ist nicht so eine große Versuchung für Jesus, immerhin war er Gottes Sohn. Damit muss er doch über den Dingen gestanden haben. Aber bedenken wir, er war auch ein Mensch. Ganz, er war wahrer Gott und wahrer Mensch, wie wir das bezeugt haben, auch mit Martin Luthers kleinem Katechismus. Und da kämpfte auch dieser Mensch, die menschliche Natur in ihm. Das kann man nicht einfach so abbügeln. Ich habe mir es erzählen lassen aus den Hungerzeiten der Nachkriegsjahre, bei meinen Urgroßeltern nach dem Ersten Weltkrieg, meinen Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg, wie alles nur noch darum ging, alles Denken und Trachten, wie kriege ich was zu beißen und wo kriege ich es her? Wie dann mein Großvater, der aus Ostpreußen vertrieben worden ist, eben mit dem Fahrrad über die Dörfer gefahren ist, stoppeln gehen, nannte man es damals, nicht? Und bei den Bauern, da lagen die Teppiche dreifach hoch, weil natürlich die alle aus der Stadt die Sachen brachten und alles gaben, was sie hatten. Selbst ihren Ehering für was zu beißen, Butter, ein paar Eier. Butter, das war ja, davon träumte man. Es drehte sich alles nur ums Überleben und das nutzt der Versucher eben aus. Er hätte die Kraft, seine Allmacht wirklich aus diesem Wüstenstein wirklich Brot zu machen, aber er hat es nicht getan. Er hat auf seine Allmacht verzichtet. Das ist quasi, wenn du 40 Tage fasten willst oder ein paar Tage nur, quasi vor dem geöffneten Kühlschrank. Das ist fast nicht möglich. Also so, der geöffnete Kühlschrank, das war die Allmacht, die er hätte. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat darauf verzichtet. Und da ist er auch unser Vorbild. Reiß dich am Riemen. Mit Gottes Kraft schaffst du das, Nein zu sagen, dem nicht nachzugeben. Ein Schlag ins Leere für den Teufel. Aber er gibt nicht auf. Ich hatte einen Mitbruder im Kloster, ein ganz lieber, alter Mitbruder, der immer das Gute, das Beste am anderen sehen wollte. Eine wunderbare Gabe übrigens. Alles zum Besten kehren wollen und nicht immer auf die Fehler gucken. Und der hat auch Mitbruder, der nicht so war, hat er immer verteidigt irgendwie. Ach, guck doch mal auf das, das macht er doch gut. Oder ist ein Mitbruder, der Kragen geplatzt hat, gesagt, du würdest selbst beim Teufel noch was Gutes finden. Man überlegte, ja, fleißig ist er. Genau, fleißig ist er. Er gibt nicht auf und startet den nächsten Versuch. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels, Jerusalem, und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ein wunderschönes Wort, ein beliebtes Taufwort auch, Kindern auf den Weg gegeben. Zuerst kommt der Satan als wohlmeinender Freund mit einem guten Rat. Nun kommt er mit einer ganz raffinierten Maske. Jesus gelangt auf die Mauer des Tempels, unten auf dem Tempelplatz, geschäftiges Treiben, da war ja immer was los. Viele Menschen laufen da auf und ab und der Versucher flüstert, spring hier runter. Was meinst du, wie die Leute staunen werden? Du wirst mit einem Schlag berühmt werden, weil du dich ja bei dem Sprung nicht verletzen kannst, nicht? Der Herr trägt dich doch, bist doch Gottes Sohn. Du glaubst doch wie kein Zweiter an Gott und seine Verheißung. Da darfst du es wagen, mehr noch. Wenn du dich mit diesem Sprung als Wundermann, als Messias erweist, dann wird auch dein Predigen auch einen Erfolg haben. Die Leute werden begeistert sein. Das ist doch ein todsicherer Erfolg, damit dein Volk hinter dir steht, wenn du so eine Sache machst. Was für eine Versuchung. Welcher Mensch hätte hier widerstehen können? Aber Jesus ist hier ganz klar, ganz unbeirrt und geht weiter. Und das ist auch wichtig. Er diskutiert nicht. Diskutiert nicht. Wenn der Teufel unerkannt reisen will, führt er Diskussionen. Es müsste auch in unserer Kirche weniger diskutiert werden über irgendwelche Fragen, die eigentlich ganz klar sind vor der Heiligen Schrift und im Bekenntnis, sondern ja oder nein. Wenn man sich darauf erstmal einlässt, auf gewisse Diskussionen, gewisse Argumente, die nicht aus der Heiligen Schrift kommen, sondern man weiß woher, aus der Soziologie, aus der Philosophie oder was weiß ich woher, kommt man in Teufels Küche. Das können wir hier auch nicht diskutieren, weil Er ist sehr raffiniert, also raffinierter als ich, vielleicht auch raffinierter als ihr. Nicht einlassen. Ja, hat wieder keinen Erfolg. Und dann versucht das noch einmal. Nicht? Er führt ihn, der Teufel, mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Genau das will er. Das andere war nur Vorgeplänkel. Aber das will er. Weil er neidisch ist auf Gott. Weil er ein gefallener Engel ist. Luzifer, der Lichtträger, der immer schön schmeichlerisch schön kommt mit guten Worten und Welterlösungsideologien. Nicht? Sein Machtanspruch schön versteckt und die Leute eigentlich nur unterdrücken will, besetzen will, entzweien will, dass sie ihn anbeten und nicht mehr Gott. Also in ihr Verderben laufen, mit anderen Worten. Das, da will er hin. Und wie reagiert Jesus? Geh weg von mir, Satan. Hau ab, schleich dich. Dem Menschen bei seinem Machttrieb kitzeln. Vielleicht, das Geld ist vielleicht nicht die größte Versuchung, sondern Macht über andere auszuüben. Das fängt im Kindergarten schon an, bei den Kindern. Ja. Schwitzkasten nehmen, da kommst du nicht mehr raus. Ich will das nicht traumatisieren, es gehört auch mal dazu, dass die Jungs sich noch ein bisschen kämpeln, keine Frage. Aber so nach unten treten, das Schwächere, das sieht man dann. Oder, nicht? Oder an manchen Schulen, die werden dann abgezogen, Handy her oder was es alles gibt. Die kleine, miese Macht. Das fängt ganz anders. Nicht? Oder ein Anzeigen bei der Polizei, guck mal, der hat das und das gemacht. Straftatenanzeigen ist wichtig, will ich sagen. Aber ne? So einer den anderen belauern und sagen, guck mal, jetzt kriegt er eine drüber. Nicht? Da ist so der kleine Teufel, das kleine Teufelchen auch in uns. Ja, schauen wir in die Weltgeschichte rein. Wie viele Herrscher und Diktatoren sind zu ihrer Macht gekommen, indem sie einen Kniefall vor dem Bösen getan haben. Aber wo sind sie geendet? Das trägt ja keine Früchte. Der Staub ihrer Asche ist im Winde verweht. Sie galten als unbesiegbar. Und wo sind sie jetzt? Gestorben. Vergangen, weg. Ja, freilich wäre es verlockend gewesen, wenn das möglich gewesen wäre. Jesus hätte dann wirklich als weltlicher Herrscher vor dem Volk das römische Joch mit einem Schlag wegnehmen können. Er hätte nicht nur einige wenige Kranke heilen können, sondern wohl für alle Zeiten alle Krankheiten unschädlich machen können. Hätte quasi damals schon eine große WHO ausrufen können. Das ist eine Versuchung, die Welt zu retten, ideologisch. Seid immer skeptisch mit Leuten, die globale Lösungen für alles haben. Letztlich wollen sie nur die Macht und das Geld. Die Welt kann man innerweltlich mit politischen Programmen nicht erlösen, sondern Politik ist, wie Max Weber sagt, das Bohren dicker Bretter. Vernünftig regieren mit Rückschlägen. Und das ist ganz wichtig. Nicht die großen Erlösungen. Wo sind die hin? Die großen Programme. Kommunismus, Nationalsozialismus, war auch so eine innerweltliche Erlösungsideologie auf Kosten anderer Menschen. Die lassen sich nur verwirklichen, kurze Zeit, mit einem großen Blutzoll. Das ist auch die Versuchung, teuflische Versuchung. Ja, das geht so nicht. Mit einmal hätte er aber etwas nicht aus der Welt schaffen können, wenn er sich diese Macht angemaßt hätte, Jesus, nämlich die Sünde und dem ewigen Tod. Und genau deshalb ist er gekommen, dass er die Werke des Teufels, die Sünde und auch den Tod zerstöre, ein für alle Mal, damit wir hinübergehen können, den Riss, den die Sünde gerissen hat, über die Brücke des Kreuzes hin zum Vater. Ja, schwer waren die Versuchungen Jesu, aber alle drei hat er siegreich überwunden. Womit eigentlich? Frage an euch. Mit Gottes Wort. Genau, dadurch. nicht diskutiert irgendwelche andere Argumente. Gottes Wort ist die schärfste Waffe, die gegen den Satan hilft. Deshalb legt diese Waffe nicht aus der Hand. Gottes Wort, die Losung früh lesen, auswendig lernen und immer mitnehmen, die Gottes Wort gespeichert in dir mitnehmen und dann in schweren Situationen, dann hast du etwas, was du entgegensetzen kannst, wenn du auch mal in Versuchung gerätst. Das ist wichtig. Was aller menschlicher Scharfsinn nicht schafft, das schafft das Wort Gottes. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Herr lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Ja, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, hörten wir im Hebräerbrief, auch gegen den Teufel. Und deswegen ist es auch wichtig, sich unter das Wort zu begeben und die Rüstung, das Schwert, den Helm, Schuhe des Friedens nicht abzulegen. Bemerkenswert ist, dass Jesus dreimal das fünfte Buch Mose zitiert. Worte, die dem Volk Israel gesagt wurden, dass sich leider immer wieder von Gott abwandte im Ungehorsam. Den Ungehorsam hat Jesus am Kreuz geheilt. Er ist für uns gehorsam geworden. Für uns, die wir so oft nicht auf ihn hören und auf ganz andere süße Stimmen hören. Und diesen Gehorsam, die Gehorsam hat uns erlöst. Und deshalb können wir uns auch freuen, heute auch am ersten Passionssonntag. Nämlich darüber, dass auch wir nun siegreich überwinden dürfen. Das Spiel ist aus. Der Satan hat verloren. Und das weiß Satan, dass seine Zeit begrenzt ist, nämlich bis zur Wiederkunft des Herrn, wenn er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und deshalb versucht er bis dahin noch alles, um sein böses Spiel noch zu gewinnen. Setz nicht auf die falsche Karte. Gib ihm nicht nach, sondern bleib treu. Denn der Satan nutzt das Grundbedürfnis der Menschen, das Leben, den Lebenstrieb, die Genüsse, das nutzt er alles. Vor allem auch das Ehrgefühl, vor anderen besser dazustehen, als man ist, sich aufzuspielen, sich immer in die erste Reihe zu drängen. Gib dem nicht nach. Wie schwer fällt uns doch in Demut, einer dem anderen unterzuordnen. Jesus will, dass wir in Liebe dem einen und dem anderen dienen. Dem Satan geht es immer um unser Ich. Er will uns haben. Und deshalb hat er auch alle Ordnungen zerstört oder will es. Die Ordnung des Staates, die Ordnung der Kirche, die Ordnung der Familie, die Ordnung des Ich. Was bin ich nun, Männlein oder Weiblein? Was bin ich eigentlich? Ich kann mich definieren, mal so, mal so. Versteht ihr? Das ist Vereinzelung, das ist Unsicherheit in allem. Und dann, wenn wir Angst haben und unsicher sind, dann hat er leichtes Spiel. Fallt da nicht drauf rein. Bleibt in der guten Ordnung Gottes. In der Gemeinde und auch in der Familie, im Dorf, dort, wo ihr in Beziehung miteinander steht. Das lernen wir heute. Nicht diskutieren und Gottes Wort quasi in der Hand. Und so kommen wir auch durch all die Versuchungen, die auf uns noch zukommen werden. Das ist versprochen. Das ist auch so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber so werden wir sie bewältigen. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Sinne in Jesu Christi zum ewigen Leben. Amen.